Mein Thema haben Sie im Programm gesehen. Ich werde vielleicht doch noch zwei, drei Worte zu mir selbst sagen. Ich bin Physiker und Friedensforscher. Ich habe mal normale Physik gemacht. Ich bin kein Informatiker, aber ich habe mal sogar einen Rechner der mittleren Datentechnik, einen HP1000, falls das jemand noch kennt, betreut, richtig offiziell. Also ein paar Verbindungen in Richtung Informationstechnik und Informationswissenschaft habe ich schon. Dann habe ich in der Computermustererkennung gearbeitet, was bestimmte Fragen der Bildverarbeitung angeht. Und im Moment geht es auch um Verarbeitung akustischer und seismischer Signale. Seit 1985 habe ich Projekte gemacht in der Physik, die Abrüstungsbezug haben. Einerseits geht es um die kooperative Verifikation mit akustischen, seismischen und magnetischen Sensoren. Fährt irgendwo ein Panzer über eine Linie, wo er unter einem Abrüstungs- oder Friedensabkommen nicht hingehört? Und der zweite Strang, den könnte man nennen Militärtechnik, Folgenabschätzung und vorbeugende Rüstungskontrolle. Dort habe ich unter anderem Projekte gemacht über sogenannte nicht tödliche Waffen, ein Buch über militärische Anwendung der Nanotechnik und gerade für den Bundestag abgeschlossen, noch nicht veröffentlicht, eine Studie über unbemannte militärische Systeme. Was will ich Ihnen in den nächsten 45 oder 40 Minuten sagen? Ich werde einen kleinen Blick werfen auf die Geschichte der Informationstechnik im Zusammenhang mit Militär und Krieg. Dann werde ich etwas breiter aktuelle Entwicklungen und Trends in diesem Bereich darstellen, einen Rahmen aufspannen, wie man, welche Probleme da generell sind und wie man daraus international Auswege finden kann. Schließlich einige Beispiele bringen, wie ich denke, dass man Informationswissenschaft und Informationstechnik direkt für Abrüstung und Frieden einsetzen könnte und schließlich ein paar Gedanken zur Verantwortung in der Informationswissenschaft und Informationstechnik anschließen. Zur Geschichte. Die meisten von uns werden das wissen. Vorformen, wenn man so will, der Informationswissenschaft entstammten dem Zweiten Weltkrieg, wo unter anderem die Entschlüsselung der Codes, der deutschen Codes, die mit dieser Enigma-Maschine kodiert worden waren in England, einerseits eine hoch prioritäre Kriegsaktivität war und andererseits auch für die Schlacht auf dem Atlantik und das Herüberbringen von Transportmaterialien in Richtung England und später Resteuropas eine zentrale Rolle gespielt hat. Kurz vor 1945 fing es an und dann verstärkt nach 1945, vor allen Dingen in den USA, wurden die ersten Großrechner im Militärwesen aufgebaut und vor allen Dingen für ballistische Fragen und Kernwaffenentwicklung benutzt. Ich habe da ein interessantes Zitat gefunden bei einem Archiv der US Army. Da heißt es, das kann ich ja jetzt wahrscheinlich auch auf Englisch vorlesen, "The purpose of this archive, to help the public remember that it was the US Army which initiated the computer revolution. All modern computers are descended from ENIAC, EDVAC, ORDVAC and Burlesque, all of which were conceived of and built to address pressing army needs." Das ging dann weiter. Über viele Jahrzehnte war das Militär, vor allem in den USA, aber mit, sagen wir mal, leichtem Nachklapp in der Sowjetunion genauso, der Hauptfinanzier der Entwicklung von Computern, Software, Netzwerken und so weiter. Ein paar Beispiele. Alles das, was man zur jeweiligen Zeit Supercomputer nannte, wurde in Auftrag gegeben vom Militär zunächst und dann vielleicht auch mal fürs Wetter benutzt. Da wurden also Atomwaffen, die Prozesse in Spalt- und Fusionsbomben modelliert, um sie besser zu verstehen und die Experimente, die man gemacht hat, die Kernwaffentests besser auszulegen, neue, vor allen Dingen kleinere und leichtere Sprengköpfe zu entwickeln, die man auf Raketen setzen konnte, nicht mehr 2 oder 5 Tonnen wogen, wie beim Hiroshima- oder Nagasaki-Gefechtskopf. Da wurde Aerodynamik gerechnet, unter anderem für Raketen, aber auch für Flugzeuge. Raketen wurden ausgelegt, na und vieles andere mehr. Später dann wurden kleine oder kleinere Computer entwickelt, die man in militärische Plattformen einbauen konnte, um die zu steuern in Echtzeit. Die Robotik wurde insbesondere in den USA ab etwa 1960 hauptsächlich vom Militär gefördert, insbesondere gerade auch die Robotikforschung an den Universitäten. Jeder von uns wahrscheinlich hat gehört, dass das Internet in der ersten Entwicklungsstufe dem US-Militär entstammt, nämlich der Advanced Research Projects Agency des Pentagon, die das als ARPANET entwickeln hat lassen, dann mit verschiedenen redundanten Pfaden, sodass im Falle eines Atomkriegs, wenn der eine Verbindungsweg ausgeschaltet worden wäre, dann man um eine andere Ecke über andere Knoten in dem Rechnernetz die entsprechenden militärischen Befehle und Lagemeldungen weitergeben konnte. Integrierte Schaltkreise und Mikrocomputer wurden dann zunächst eher im Zivilen oder an Hochschulen entwickelt, ohne direkte militärische Förderung, aber auf einer massiven Basis, die sich entwickelt hatte durch die starke Förderung der Halbleitertechnik, MOS-Technik, Integration, kleine Transistoren und so weiter. Dann allerdings hat sich das Bild ein bisschen gewandelt mit dem Personal Computer und dem aufkommenden Markt von Massen war es eben nicht mehr nur wenige Hochschulen und alles Mögliche an Militäreinrichtungen, die als Kunden auftraten, sondern die breiten Massen, das ist heute ja nun nur zu offensichtlich. Und heute ist es so, dass in diesem Bereich sowohl bei Hard- und Software die deutlich höheren Aufwendungen und der schnellere Fortschritt sich im zivilen Bereich vollzieht. Das hat sich eben in den letzten, sagen wir mal, 15, 20, 25 Jahren geändert. Soweit der Blick auf die Geschichte. Nun ein bisschen was zu aktuellen Entwicklungen und Trends. Ein traditionelles Ziel ist im Militär gewesen die Erhöhung der Zielgenauigkeit. Man hat mal angefangen, Raketen zu lenken mit der sogenannten Trägheitsnavigation. Da war eben nicht nur Beschleunigungen zu messen auf einer stabilisierten Plattform, sondern dann eben entsprechend hochzurechnen und dann vielleicht später mit Kalman-Filtern die Driftfehler laufend zu erfassen und hinaus zu korrigieren, sodass man schließlich rein mit Trägheitslenksystem bei Interkontinentalraketen bei einer Zielgenauigkeit von 100 Metern angekommen ist. Also mittlere Zielabweichung 100 Meter, über 10.000 Kilometer. Für die Marschflugkörper wurde dann der Geländehöhenvergleich, der Vergleich der gemessenen Höhen unter dem Marschflugkörper mit abgespeicherten Karten eingeführt, um jeweils die unvermeidliche Drift eines Trägheitslenksystems auszugleichen und, oder festzustellen und die eigene Position immer wieder zu korrigieren. Für die Endphase wurden dann verstärkt auch Szenenvergleich eingeführt, wenn eben Bilder des Zielobjekts, sei es ein militärischer Bunker oder ein Gebäude oder eine Brücke oder was auch immer, per Video aufgenommen wurde und dann mit dem gespeicherten Bild verglichen, dass der richtige Punkt an diesem Ziel angesteuert werden sollte. Und es wurde die inzwischen ja auch zivil breitest genutzte Satellitennavigation eingeführt, die nicht nur Weltraumtechnik und Raketentechnik und Funktechnik bedeutet, sondern eben auch jede Menge an Rechnerei und Modellbildung. Heute gehen die Trends dahin, dass, wie vorhin schon mal angedeutet wurde, bestimmte Waffensysteme ihre Ziele selbst erkennen und möglicherweise perspektivisch auch autonom angreifen können sollen. Dazu werde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Ein weiteres Schlagwort heute ist in der Militärplanung ist das Stichwort netzwerkzentrierte Kriegführung, das wie vieles aus den USA kommt, aber zum Beispiel auch von der Bundeswehr übernommen wurde, wo die Idee ist, dass man eine laufende Vernetzung der eigenen Truppe organisiert, Informationen verteilt oder zugreifbar macht, sodass ein gemeinsames Lagebewusstsein der verschiedenen, zunächst ein bisschen unabhängig agierenden Einheiten entsteht und dann durch eine sogenannte Selbstsynchronisierung sich eine erheblich stärkere Kampfwirksamkeit ergibt, als wenn man einfach nur Befehl und Gehorsam hätte. Oben sitzt ein General und reicht also, denkt sich eine Strategie aus und reicht die weiter nach unten. In dem Zusammenhang wird ein militärisches neues Internet sozusagen aufgebaut, das Global Information Grid, mit dem Waffenplattformen, Sensoren und Führungszentren laufend weltweit in Echtzeit verbunden sein sollen. Aber da gibt es natürlich jede Menge Probleme, die einerseits wirkliche Probleme darstellen, andererseits aber auch breite Felder für die aktive Beschäftigung oder das Einstellen und die berufliche Tätigkeit von Informatikerinnen und Informatikern, Software, Hardware-Leuten und so weiter. Kann man überhaupt die Bandbreite sicherstellen, die für dieses Riesenmaß an Informationen nötig ist, um die Informationen ständig überall verfügbar zu machen? Wie ist es, kann man die Informationen genügend sicher übertragen und kann sie genügend geschützt sein? Ist es vielleicht so, dass die Leute, die dann doch irgendwo an den Schaltstellen sitzen, das auswerten und damit etwas anfangen sollen, so viel Informationen haben, dass sie überfordert sind und nicht mehr richtig entscheiden können? Also viele Fragen, auf die wirklich direkt ins Fach Informatik hineingehen. Ein anderer Bereich ist die Kriegführung über oder im Internet. Man kennt das als Hacker. Wenn man das militärisch sieht, dann ist es eben nicht mehr irgendein etwas wild gewordener junger Mann, der Übermachtfantasien hat, sondern dann geht es wirklich hart auf hart darum, dessen Funktionsfähigkeit eines gegnerischen Militärsystems mit organisierten Mitteln zu blockieren, zu spionieren, was da drin ist, oder zu infiltrieren, vielleicht etwas zu verändern. Das große Problem dabei ist, dass man fast nie sicher sein kann, wer es eigentlich war. Man kann seinen militärischen Angriff als Hackerangriff tarnen oder wie einen Hackerangriff durchführen. Und man kann dann jederzeit abstreiten, dass es irgend so etwas Militärisches war. Andererseits führt das zu dem Problem, dass wenn jetzt bei Ihnen plötzlich alle, sagen wir mal, E-Werke zusammenbrechen wegen eines Hackerangriffs, man dann sehr leicht vermuten kann, na, das war vielleicht der Geheimdienst des möglichen militärischen Gegners, und man dann schon zurückschlägt, obwohl es vielleicht ganz jemand anders war, der diese zwei jetzt in den Konflikt hineinbringen wollte. Also da ist eine Riesengrauzone und auch ein Riesenforschungsbedarf, was Friedenssachen angeht, werde ich gleich noch erwähnen. Klar ist jedenfalls, dass die militärischen Systeme in vielen Fällen schon sehr lange vor elektronischen Einwirkungen geschützt sind, und von daher hat man auch bei der Auslegung von vernetzten militärischen Systemen immer darauf geachtet, dass die auch sicher und geschützt sind, soweit es eben irgendwie möglich war, sodass möglicherweise ein Trend darin bestehen wird, wegen der geringeren Sicherheit und des geringeren Schutzes in zivilen Systemen, dass militärische Angriffe sich dann vordringlich auch auf die zivilen Systeme, auf die zivile Infrastruktur richten werden. Ein kleines anderes Stichwort, biologisch inspirierte Technik. Da geht es unter anderem um das Nachbilden biologischer Sensoren, die noch in vielen Fällen leistungsfähiger sind als das, was die Technik zur Verfügung stellt, wenn Sie an Augen, Ohren, Nase oder so etwas denken, also die üblichen menschlichen Sinne, dass man da was lernt, oder von den entsprechenden Tieren, die das vielleicht besser können. Da geht es um die Verarbeitung von Sinnesdaten und um das Lernen aus Erfahrungen. Ein besonderer Schwerpunkt der letzten, Vorformen hat es schon lange gegeben, aber wenn man so will, der letzten 5 oder so Jahre, ist das Thema Besatzungslose. Manche Leute sagen unbemannt. Ich versuche jetzt mal, den Begriff unbemannt und unbefraut zu vermeiden und besatzungslos zu sagen, oder robotische Kampfsysteme. Da hat der US Congress 2001 einen interessanten Beschluss gefasst. Er hat nämlich gesagt, the armed forces shall develop remote control technology in such a way that in 2010 one-third of attack aircraft and in 2015 one-third of land combat vehicles are unmanned. Was sich diese Roadmap, dieser Fahrplan vorgenommen hat für die verschiedenen Teilstreitkräfte in der Mitte Armee, darum herum dunkelblau Marine und außen herum Luftwaffe, für die verschiedenen militärischen Funktionen, jetzt kann man das einzeln durchgehen, von U-Boot-Kriegführung oder Kriegführung auf der Oberfläche des Meeres Unterdrückung der Luftwaffe, der Luftabwehr eines Gegners, psychologische Operationen und so weiter. Und die verschiedenen Farben hier der Objekte deuten an, was schon da ist oder was perspektivisch angedacht wird. Es hat Vorformen gegeben. Dies ist ein Beispiel für einen Roboter mit Tochtersystemen, der vielleicht mal als Wachmann, wenn man das so sagen will, Wachperson, Wachroboter, auf einem Gelände oder in einem Gebäude rumfahren soll und gucken, ob da keiner reinkommt. Das, was er dann mit diesen Leuten oder mit den Eindringlingen macht, das ist, sagen wir mal, der zukünftigen Entwicklung vorbehalten. Hier in diesem Fall waren nicht tödliche Geschosse vorgesehen. Da geht aber auch was anderes. Ein spezielles Beispiel, was ich deshalb zeige, weil es eines der wenigen Beispiele ist, wo US-Fördermittel von dieser Verteidigungsforschungsorganisation DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, nicht in die USA gegangen sind, sondern nach Deutschland. Da hat eine Gruppe oder hauptsächlich ein Kollege, ein Informatiker, bei der damaligen Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, was heute das Fraunhofer-Institut für autonome intelligente Systeme ist, in Billinghofen bei Bonn, diesen achtbeinigen künstlichen Skorpion entwickelt, der auch so heißt, weil er sich so ein bisschen ähnlich bewegt, nach ähnlichen Prinzipien, so ein Teil, und der ist dann tatsächlich auch, wie er sollte, nach Fertigstellung irgendwie 60 Kilometer durch die Wüste in den USA, in Neumexiko gegangen, an ein bestimmtes Ziel hin und wieder zurückgekommen. Als Flugzeug wird unter anderem auch an Mikroflugzeugen oder Kleinflugzeugen, Kleinstflugzeugen, sagen wir mal, gearbeitet. Hier also ein Beispiel mit 15 cm Durchmesser. 2000 ein erster Testflug über 1,8 Kilometer bis zu 200 Meter Höhe, 30 Minuten Flugzeit, dann war die Batterie alle. Das zeigt schon, dass hier auch bestimmte Grenzen sind, sagen wir mal technische oder manchmal auch naturgesetzliche Grenzen, dass da die militärischen Blumen nicht in den Himmel wachsen. Dieses Ding kann zum Beispiel maximal mit 40 Kilometer pro Stunde fliegen. Das heißt, wenn es einen stärkeren Gegenwind gibt, dann kommt das nicht dagegen an. Und da gibt es also prinzipielle Probleme. Je kleiner man solche Systeme macht, umso größer haben sie mit aerodynamischen und Antriebs- und Batteriespeicherproblemen zu kämpfen. Es wurde unter anderem auch gearbeitet an einem schlängelnden Unterwasserroboter. Und ein anderes Stichwort, das ein aktuelles Forschungsgebiet der Informatik auch ist, das ist die Schwarmintelligenz. Wie kann man kleine Systeme simpel und einfach programmieren, sodass sie in ihrer Summe zusammen emergentes Verhalten zeigen, was wie in einem Ameisenhaufen zum Beispiel dann einen übergeordneten Sinn ergibt und in dem Fall also ein militärisches Ziel erfüllen hilft. Diese Systeme könnten perspektivisch auch sehr klein sein. Sie haben vielleicht gehört, dass es schon besatzungslose Flugzeuge gibt, die auch schießen. Dies hier ist der Predator, 8 Meter lang, der eigentlich zum Aufklären entwickelt und gebaut worden ist. Da vorne also diese kleine drehbare Kuppel, da guckt also jetzt ein Infrarotsensor raus oder vielleicht auch mal ein Radar. Und der wurde dann für den Afghanistan-Krieg schnell umgerüstet mit diesem Hellfire-Flugkörper, der dann auch ferngesteuert abgeschossen werden kann. Und da wurden 2002 die ersten, mutmaßlichen Terroristen im Jemen in einem Auto damit abgeschossen. Das Ding wird inzwischen einerseits routinemäßig eingesetzt, andererseits, weil das eben so ein bisschen nachgeflickt und Zusatz aufgebaut worden ist, hat man daraus einen Serientyp gemacht, der ein bisschen länger ist, der jetzt Reaper heißt und eine erheblich höhere Nutzlast hat, also 4 solche Raketen oder mehrere kleinere noch tragen kann. Ein Grundproblem, was dann uns morgen auch mit dem Vortrag von Noel Sharkey aus Sheffield in England massiv intensiv beschäftigen wird, und deshalb werde ich da jetzt nicht groß drauf eingehen, ist es erlaubt, ein Waffensystem autonom entscheiden zu lassen, wen es angreift oder was es angreift. Bisher sind diese Systeme, die ich gerade gezeigt habe, werden aus Nevada über ein Viertel um die Erde über Satelliten noch ferngesteuert. Also die letzte Entscheidung, bringen wir jemanden um, schießen wir irgendwo hin, liegt noch bei einem menschlichen Bediener, der allerdings nur die Videoinformation zur Verfügung hat. Und wir kennen die Beispiele, dass es immer wieder da eben zu Fehlbeurteilungen gekommen ist. Wie ist es, wenn man jetzt sich vorstellt, es gibt viele solche Systeme und ein Gegner hat vielleicht auch noch welche? Dann kann es gut sein, dass die 2 Sekunden Verzögerung über diese Fernverbindung und das Nachdenken am Videoschirm einfach nicht mehr ausreichen, um das Überleben der eigenen Systeme sicherzustellen, sodass es dort also einen Druck geben wird, schneller zu reagieren, als das der Fernbediener hinkriegen würde. Das heißt, es wird einen Druck dazu geben, das kann man einfach locker vorhersagen. Man findet es auch angedacht, zum Beispiel in dieser UMS Roadmap, die ich vorhin gezeigt habe, dass die Dinger dann selbst entscheiden sollen. Und es gibt sogar Leute in der Informatik, wir werden morgen die Namen hören und die Institutionen, die sagen, ja, das könnte sogar besser hinkommen, das könnte besser funktionieren als bei menschlichen Kämpfern, weil alles dieses mit diesem Adrenalin und Überreagieren und den toten Kameraden von eben rächen und so weiter oder vielleicht auch Frauen vergewaltigen, das wird da alles nicht stattfinden. Man kann die Kriegsvölkerrechtsregeln, was ein legitimes Ziel ist, da stabil und verlässlich einprogrammieren, einschließlich sogar eines künstlichen Gewissens, was die Möglichkeit erlauben würde, einen illegalen oder illegitimen Befehl einfach zu verweigern. Ich habe leise Zweifel, ob das tatsächlich so programmiert würde, aber das findet man tatsächlich in diesen Argumenten. Und die Grundfrage, die sich rein fachlich erstmal stellt, ist, reicht denn das, was man heutzutage künstliche Intelligenz nennt, aus, oder meinetwegen auch das, was in 10 oder 15 Jahren absehbar ist, um beurteilen zu können, ob in einer Kampfsituation jemand einfach so darum geht oder ob das eben ein Kämpfer ist, ein legitimes Ziel. Und also es gibt kompetente Kollegen, Noel Sharkey, der morgen sprechen wird, ist einer davon, der das massiv bezweifelt und das wird er dann genauer begründen. Ein weiteres Beispiel jetzt auf der Army-Ebene ist das sogenannte Future Combat System, das von der Army zusammen mit der DARPA, die ich ja schon mehrfach erwähnt habe, konzipiert wurde, also mit allen möglichen unbemannten Systemen. Hier ein frühes Bild von 2000 oder noch davor. Das wurde 2000 wurde die Konzeptentwicklung gestartet. 2002 wurden zwei große Rüstungsunternehmen beauftragt, die Hauptkoordination zu übernehmen. Ab 2003 werden die Systeme entwickelt. Die bestehen also aus verschiedenen Komponenten, unbeaufsichtigte Bodensensoren, ein Kanonensystem oder Startsystem für Flugkörper, vier Sorten von UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, also besatzungslose Flugkörper, drei Sorten von besatzungslosen Ground Vehicles, Landfahrzeugen und dann allerlei, die noch mit Personen besetzt sind. Ursprünglich waren 18 solche Systeme, dazu ein übergreifendes, verbindendes Netzwerk geplant. 2005 hat dann der Rechnungshof des US-Kongresses festgestellt, dass es erhebliche Verzögerungen gegeben hat. Die Kosten sind von geplanten 80 auf zunächst 108 Milliarden Dollar hochgegangen. Ab 2006 hat der Kongress gesagt, das wird uns jetzt langsam etwas kritisch. Jetzt wollen wir jedes Jahr einen Bericht darüber haben vom Rechnungshof. 2007 wurden dann drei von diesen besatzungslosen Systemen gestrichen, nämlich von diesen, einer vom Boden und zwei von diesen Flugzeugen. Die Kosten haben sich auf 160 Milliarden Dollar erhöht. Und in diesem Jahr, im April, hat der Rechnungshof nochmal zwei neue Berichte herausgegeben und sagt dann, wenn man die Zusammenfassung liest, so etwas wie: nach fast 5 Jahren Entwicklung ist es unklar, ob das Informationsnetzwerk, das den Kern des FCS bildet, entwickelt, gebaut und demonstriert werden kann. Die Entwicklung befindliche Software für das Netzwerk und die Plattform umfasst 95 Millionen Codezeilen, fast dreimal so viele wie 2003 vorgesehen und viermal so viele wie die nächsten beiden softwareintensiven Militärprogramme. Es sei unklar, wann und wie demonstriert werden könne, dass die FCS-Software funktioniert. Und die Army werde den Entscheidungsträgern 2013 wahrscheinlich ein teilweise entwickeltes und weitgehend nicht demonstriertes System zur Produktion präsentieren. Und der Meilenstein 2009, nächstes Jahr, sei entscheidend, das sei möglicherweise die letzte Gelegenheit zur Kursänderung. Also viel vernichtender kann ein Urteil über ein Software- und Hardware-Projekt, meine ich, kaum ausfallen. Ein kleiner Blick auf den Bereich Nanotechnik, über den ich eine eigene Studie gemacht habe. Nanotechnik, wie Sie wahrscheinlich wissen, da geht es um die Untersuchung und Strukturierung von Systemen auf der Ebene von Nanometern, 10 hoch minus 9 Meter, Milliardstel Meter, also zwischen 0,1 Nanometer und 100 Nanometer. Wenn Sie von normalen menschlichen Maß dreimal um Faktor 1000 verkleinern, dann sind Sie bei Nanometern und Atome sind dann nur noch ein Zehntel davon. Also in dem Bereich da links bewegt man sich hier. Das letztendliche Ziel der Nanotechnik ist die Kontrolle über jedes Atom in einer irgendwie gearteten Zusammensetzung. Das Vorbild ist unter anderem die lebende Zelle, aber die Ziele sind weit darüber hinaus, Funktionsfähigkeiten zu erzielen, die nur durch die Naturgesetze begrenzt sind. Also nicht nur bei zwischen 25 und 80 oder so Grad, weil lebende Systeme vielleicht funktionieren können oder manche Bakterien bis 140 im Vakuum, bei tiefkalten Temperaturen, unter Druck und so weiter. Wenn man dort unten manipuliert oder arbeitet, dann verschwinden die Grenzen zwischen Disziplinen. Deshalb wird auch von konvergierenden Technologien geredet. Und die meisten Leute sind sich einig, dass das die nächste industrielle Revolution ist und weitreichende Konsequenzen haben wird. Ich gehe mal davon aus, dass es in Aachen auch ein Nanozentrum gibt oder jedenfalls irgendwas in der Richtung. Kann das jemand bestätigen? Okay. Das ist an vielen Stellen ein Teil der Exzellenzgeschichten. Hat zunächst auch noch nicht so viel mit Militär zu tun. Vielleicht noch einen Blick auf diese sogenannten konvergenten Technologien, auch ein Schlagwort aus den USA, wo es in dem Fall, man denkt, dass die Nanotechnik zusammenwächst mit Biotechnik, Informationstechnik und Kognitionswissenschaft. Mit der Technik ist es dann noch nicht so weit zu verstehen, wie das Gehirn und das Bewusstsein funktionieren. Dort finden sich dann solche Worte wie, dass diese Konvergenz eine neue Renaissance bringen wird, den Weltfrieden, universellen Wohlstand fördern und einen höheren Grad von Mitgefühl und Erfüllung bringen wird. Und es sein könnte, dass die Menschheit wie ein einziges verteiltes und vernetztes Gehirn werden wird. Im Teil E über nationale Sicherheit, nicht etwa internationale Sicherheit, sondern nationale Sicherheit, wird dann aber doch davon geredet, dass ja auch militärische Überlegenheit damit erreicht werden kann und soll. Also ich merke nur an, dass das europäische Konzept dieser Zusammenwachsen der Technologien durchaus anders ist. Ich war ein Mitglied der europäischen Expertengruppe, die dazu, wenn man so will, ein Alternativkonzept geschrieben hat. Sie kennen alle dieses exponentielle Wachstum der Rechnerleistung. Im Moment gerade sind die Strukturen auf integrierten Schaltungen unter diese Grenze von 100 Nanometern, wo man anfängt von Nanotechnik zu reden, gesunken. Man hat jetzt 65 Nanometer Strukturen oder auch schon eine Stufe drunter. Und mutige Leute extrapolieren also das Moore'sche sogenannte Gesetz, diese Beobachtung, dass die Rechnerleistung, die man für $1,000 kaufen kann oder die auf einem Chip untergebracht ist, exponentiell anwächst. Weiter, also die roten Punkte sind real und die verschiedenen Trends führen dann dazu, dass die Rechner, die man für $1,000 kaufen kann, irgendwann, sagen wir mal 2020 oder auch 2025 oder sowas, die rohe Rechenleistung eines Affengehirns oder irgendwann auch eines menschlichen Gehirns, und es gibt Leute, die gehen noch weiter, der gesamten integrierten Menschheit erreichen können wird. Ich sage das einfach mal so, da kann man sicherlich in den Vorlesungen hier mehr drüber hören. Sie haben vielleicht gehört von Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die einerseits hochfest sind und als Material sehr geeignet wären, aber in diesem Fall auch durchaus als Sonde, um für die einzelnen Bits bestimmte Sorten Atome in einem hochdichten Speicher abzulegen und wieder auszulesen. Ich habe jetzt die verschiedenen denkbaren militärischen Anwendungen genauer untersucht und geguckt, ob die nun gefährlich sein würden oder nicht. Und da auch nur ein paar kleine Stichworte. Bisher hat man also Angst vor den Manpads, den sogenannten Man Portable Air Defense Systems, den kleinen tragbaren Flugzeugabwehrsystemen, die die USA zum Beispiel an die Taliban geliefert haben, damit die besser gegen die sowjetische Besatzung in Afghanistan kämpfen konnten und wo sie jetzt mit vieler Mühe versuchen, die zurückzukaufen, die aber auch in dem Fall also mit einem sowjetischen Modell eingesetzt wurden, schon in Kenia und anderer Stelle, um Passagierflugzeuge abzuschießen. Mit Nanotechnik ist es durchaus denkbar, dass man die Dinger nicht mehr 1,5 Meter und 30 Kilo schwer hat, sondern solche 20, 30 Zentimeter und 2, 3 Kilo, die dann natürlich nicht mehr so viel Sprengstoff und Splitter tragen können, aber wenn die das schaffen, sich zum Beispiel durch das Cockpitfenster eines Flugzeugs zu stürzen, dann reichen 20 Gramm Sprengstoff durchaus aus, um die Piloten oder die Elektronik dort auszuschalten. Auch andere kleine Waffen sind dort wahrscheinlich möglich. Nanotechnik wird jede Menge neue selektive chemische und biologische Waffen ermöglichen. In der Medizin ist das alles gut und schön. Kapseln, um durch die Blut-Hirn-Schranke ein Therapeutikum hindurchzubringen oder das Immunsystem vorübergehend auszuschalten und so weiter. Aber alles das kann auch feindlich verwendet werden. Und insbesondere wäre es denkbar, damit dann das Risiko für die eigene Seite deutlich zu verringern oder vielleicht die Wirkung sogar auf eine bestimmte Gruppe, alle Leute mit roten Haaren oder blauen Augen oder aber ein bestimmtes Individuum, wenn man dann mal eine DNA-Probe über eine Speichelprobe dabei hat, einzugrenzen. Also man gibt ein bestimmtes Agen 8 Milliarden Leuten auf der Welt und nur einer fällt um oder ist verwirrt oder sonst was. Nanotechnik wird aber auch schnellere und billigere und empfindlichere und selektivere Sensoren ermöglichen, bessere Filterung und Dekontamination. Ein besonderes Beispiel ist das, was unter dem Begriff Soldatensystem fällt. Da geht es darum, den Körperzustand zu messen, den Körper zu manipulieren und vielleicht eine Gehirn-Maschine-Schnittstelle einzurichten. Ich zeige Ihnen nur ein kleines Beispiel. Um Nanotechnik schneller in die Anwendung zu bringen, hat die US Army am MIT das Massachusetts Institute of Technology, das Institute for Soldier Nanotechnologies gegründet, das jetzt schon im, muss ich aufpassen, dass ich richtig rechne, im 6. Jahr arbeitet, wo unter anderem an solchen Visionen oder sagen wir mal Projektionen gearbeitet wird, wie ein multifunktioneller Kampfanzug, der Computeranschluss und Informationen versorgt, der Wärme und Kälte zur Verfügung stellt, wie es gebraucht wird, die Körperfunktion überwacht bei Bedarf, Heilungsmedikamente anwendet oder auch schon Kompressen bildet um Brüche oder Durchschüsse und so weiter. In Richtung Gehirn-Maschinen-Interface hat wieder diese DARPA, Advanced Research, das ist deren Beschäftigung, ein Apparat entwickelt oder ein Verfahren entwickelt, wie man mit Multielektrodenfeldern auf der Bewegungshirnrinde, dem motorischen Kortex, in dem Fall von Affen, erkennen konnte, wann der seinen Arm bewegen wollte. Und dann hat man gelernt und damit dann einen Roboterarm gesteuert. Und irgendwann hat der Affe dann nur noch den Roboterarm bewegt anstelle seines eigenen. Also das ist die Richtung vom Gehirn nach außen. Andersherum hat man Ratten implantiert mit 3 Elektroden. 2, um rechts und links zu signalisieren, und eine in einem Wohlfühlzentrum, wo, das kennen Sie vielleicht noch aus den 50er Jahren, wo die Ratten sich dann so toll fühlten, wenn dieser Impuls gegeben wurde, dass sie, wenn sie die Chance hatten, das über einen Tastendruck selbst auszulösen, dann 24 oder 26 Stunden nichts anderes mehr gemacht haben, als immer diesen Knopf zu drücken, bis sie dann schließlich entkräftet erstmal einschliefen. Also das ist ein sehr massiver, positiver Reiz, und damit kann man also Ratten in einer Viertelstunde darauf trainieren, nach rechts und links zu gehen oder geradeaus, wie der Experimentator das gerne möchte. Das ist natürlich ein ideales Mittel, um dann in den Rucksack irgendetwas Militärisches nach vorne zu bringen. Ich muss vielleicht jetzt etwas schneller durchgehen. Hier hatte ich Ihnen mal aufgeschrieben von dem Information Processing Techniques Office. Das ist einer von 5 technischen Büros in dieser Defense Advanced Research Projects Agency, was die im Moment so an Projekten haben. Ich denke, ich zeige das einfach kurz, und Sie können es im Internet nachlesen. Was ich Ihnen aber nicht vorenthalten möchte, ist diese Aussage. DARPA macht alle 2 Jahre eine sogenannte DARPA-Tech, eine große Messe und Ausstellung mit Vorträgen und so weiter, und hat sich jemand hingestellt und hat gesagt, and please, please tell us that something simply cannot be done, it's science fiction. That is the challenge we cannot resist. Ein kleiner Blick auf die Europäische Union, die European Defence Agency, die es jetzt ein paar Jahren gibt, hat ein Joint Investment Program on Innovative Concepts and Emerging Technologies, und in den ersten und zweiten Aufforderungen, Projekte anzumelden, kommen dann eben auch klassische moderne Informatikaspekte vor, Nonlinear Control Design, Integrated Navigation Architecture, Radar Technologies, Processing und so weiter. Ein kleiner Blick auf die Szene in Deutschland. Es gibt das European Land Robot Trial, haben Sie vielleicht auch schon von gehört. Das wurde inspiriert durch entsprechende Wettbewerbe der DARPA wieder, wo es darum geht, autonome Fahrzeuge einen bestimmten Kurs fahren zu lassen und denen bestimmte Aufgaben zu geben und sie dann eben zu bewerten. Und der Erste kriegt 1 Million oder so ähnlich. Die Bundeswehr macht das also seit 2006 jedes Jahr. Jedes zweite Jahr ist es ein militärischer Wettbewerb und dazwischen ein ziviler. Ich habe Ihnen hier mal die Liste der Teilnehmer der diesjährigen LROP, das war eine militärische, in Hammelburg, also ein Übungsplatz der Bundeswehr, aufgemalt. Es waren noch ein paar internationale dabei, aber wenn Sie genau hingucken, dann finden sich da eben durchaus normale Informatikgruppen aus normalen, in Anführungsstrichen, zivilen Universitäten, die sich also dort an einem militärischen Wettbewerb für die Gestaltung von autonomen Fahrzeugen beteiligen. Näher am Krieg oder am perspektivischen Krieg ist die Entwicklung von UCAVs, Unmanned Combat Aerial Vehicles, also pilotenlose Kampfflugzeuge. Da gibt es das Projekt Barracuda, was von EADS in Ottobrunn betrieben wird. Ein Prototyp ist Ihnen ins Meer gefallen, aber jetzt kriegen Sie einen neuen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, auch ein Großarbeitgeber für Leute in der Informatik und Informationstechnik, hat ein eigenes Projekt selbst finanziert, UCAV 2010, wo Technologien für die Entwicklung von unbemannten Kampfflugzeugen entwickelt werden sollen, für die ein möglicher Bedarf ab 2020 gesehen wird. Und dieses System soll eben dazu geeignet sein, mobile Ziele zu Lande und in der Luft zu bekämpfen. Das war der breite Überblick, der natürlich nur schlagwortartig sein konnte. Und jetzt will ich Ihnen ein bisschen über Probleme und Auswege etwas erzählen. Es gibt in unserem internationalen System und in der Politikwissenschaft, die das beobachtet, den Begriff des Sicherheitsdilemmas. Das bedeutet Folgendes. Wir haben nicht wie in der Gesellschaft eine übergeordnete Autorität mit einem legitimen Monopol der Gewaltausübung. Es gibt keine internationale Polizei, die einen Rechtsbrecher greift und ins Gefängnis steckt, sondern Staaten können jetzt rein potenziell können einen anderen Staat angreifen, und um sich davor zu schützen, das ist ein wichtiger Punkt der Begründung, warum Staaten Streitkräfte haben. Dass man andere, sagen wir mal, Erzgruben oder so sich holen will, das ist irgendwie out seit 1945. oder Öl vorkommen. Es wird jedenfalls nicht mehr offiziell gesagt. Aber die Verteidigung vor möglichen Angriffen anderer, die ja nie ausgeschlossen werden können, ist eben eine der zentralen offiziellen Begründungen für die eigenen Streitkräfte. Wenn man aber seine Streitkräfte aufbaut und stärkt, dann erhöht man gleichzeitig die Drohung, die Gefahr, die Bedrohung für andere. Und wenn das alle machen, dann erhöht sich insgesamt nicht etwa die Sicherheit. Nicht? Im Bemühen, sich selbst sicherer zu machen, machen sich alle zusammen als System insgesamt immer unsicherer. Das ist das, was man Sicherheitsdilemma nennt. Das ist nicht ausweglos. Es gibt mehrere Auswege. Ein Ausweg ist eher, das zu verstehen und sich zusammenzusetzen und Verträge zu schließen und sich gegenseitig zu vereinbaren, die Begrenzung, die Streitkräfte zu begrenzen, was man dann Rüstungsbegrenzung oder Abrüstung nennt, hat aber schon eine gewisse Reibung mit dem Ziel, dass man die Streitkräfte ja vielleicht doch mal brauchen sollte und dann sollten sie auch effektiv kämpfen. Also jede Beschränkung der eigenen Kampfkraft reibt sich an dem Ziel, wenn es denn doch zum Konflikt, zum Bewaffneten kommen sollte, dann möglichst dann auch selber siegen zu können. Klar ist jedenfalls, dass wenn man solche Verträge schließt, die Einhaltung überprüft werden können muss. Das nennt man im Fachwort auch aus dem Englischen übernommen Verifikation. Und da haben wir konzeptionelle Probleme und man muss dann sehr kreativ sein. Man braucht eine ausgewogene Mischung zwischen Offenheit und Geheimhaltung. Damit das Militär im Zweifelsfall immer noch funktionieren kann, muss es bestimmte Sachen geheim halten. Andererseits sollen die Vertragspartner sich aber überzeugen können, dass die Begrenzungen, auf die man sich eingelassen hat, auch eingehalten werden. Da ist Kreativität gefragt. Und das war noch relativ einfach mit den großen Atomraketen und Silos und U-Booten und so weiter. Aber je kleiner, je billiger und je mehr von möglichen militärischen Systemen, die man begrenzen möchte, diese werden, umso schwieriger wird es mit dieser Verifikation. Zweites Stichwort, was ich Ihnen nennen wollte, ist Rüstungskontrolle präventiv, vorbeugend. Das ist ein Verbot oder eine Beschränkung von militärisch nutzbaren Techniken oder Waffensystemen einzuführen, bevor sie überhaupt eingeführt werden, bevor sie beschafft werden oder geschweige denn genutzt werden. Das ist nicht so utopisch, wie man denkt. Es gibt eine Reihe von Rüstungsbegrenzungsverträgen, die schon die Entwicklung von solchen Systemen verboten haben. Wir könnten im Einzelnen darauf eingehen, das lasse ich jetzt erstmal sein. Also nicht nur, man darf es nicht einsetzen, man darf es nicht nur nicht haben, sondern man darf noch nicht mal dafür entwickeln. Forschen ist immer schwierig zu begrenzen, weil Forschen nach allen Richtungen offen ist für die Anwendung, aber es gibt immer wieder Entwicklungsverbote in diesen Verträgen. Präventive Rüstungskontrolle geht in verschiedenen Schritten. Man muss vorausschauend die technischen Eigenschaften einer neuen Militärtechnik analysieren und dann auch gucken, was wäre denn die militärische Nutzung. Dann muss man sie unter bestimmten Kriterien bewerten und dann schließlich entwerfen, wie man sie denn vorausschauend oder vorbeugend begrenzen könnte und wie man dann auch überprüfen könnte, dass es auch eingehalten würde, eine solche Begrenzung. Da stellen sich sehr schwierige Definitionsfragen. Das habe ich eigentlich gesagt, Entschuldigung. Und diese Kriterien sind aufgrund eines Verbundprojekts, was wir hier in Deutschland mal hatten, erheblich systematisiert worden. Wir haben das eingeteilt in drei verschiedene Gruppen. Die eine hat zu tun damit, dass wenn neue Techniken bisherige Rüstungskontrolle gefährden würden oder die Abrüstung oder auch das Kriegsvölkerrecht, dass man dann aufmerken muss und sagen, ha, nee, da muss vielleicht was passieren, da müssen wir uns überlegen, ob wir begrenzen sollten. Der zweite Bereich hat zu tun mit der militärischen Stabilität zwischen potenziellen Gegnern. Wenn Systeme oder Techniken dazu führen, dass der Druck in einer Krise schnell zuzuschlagen und nicht erst abzuwarten, ob es wirklich Grund genug dafür gibt, wenn dieser Druck wächst, dann wird es instabiler und dann muss man sich Gedanken machen. Und drittens gibt es dann auch noch das Problem, dass schon in Friedenszeiten neue Militärtechniken Probleme für die Gesellschaft oder den Menschen oder die Umwelt bringen können. Das könnten einerseits neue Materialien sein, die als Umweltgift agieren könnten, neue Treibstoffe oder so etwas, aber das könnte auch die terroristische Nutzung sein von Techniken, die das Militär mal eingeführt hat und die dann weltweit sich verbreitet haben. Ich habe dann für die verschiedenen möglichen Nanotechnik-Anwendungen die gefährlichsten rausgesucht und das hier sehen Sie diese Kriterien und welche besonders betroffen sind. Ich habe dann Empfehlungen ausgesprochen, die dann noch allerlei Kleingedrucktes dabei haben. Nicht zum Beispiel bin ich, wenn wir auf den viertletzten Punkt mal gucken, für ein Verbot autonomer, wiederverwendbarer, bewaffneter Systeme. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das beim Militär nicht durchzusetzen wäre oder bei den hochentwickelten Industriestaaten. Dann sollte wenigstens verboten werden, dass es immer ein Mensch ist, der die Waffe zielt und auslöst. Nun, wie könnte, vorletzter Punkt, Informationswissenschaft und Informationstechnik für Abrüstung und Frieden eingesetzt werden? Einerseits sollte man militärische Forschung und Entwicklung einfach kritisch begleiten. Es gibt zum Beispiel dort, wie wir gerade gesehen haben, beim FCS große Softwaresysteme, die komplex sind, nicht durchschaubar und nicht verifizierbar und nicht validierbar. Ich will auf das Beispiel von David Parnas verweisen, der 1985 für ein paar Monate in einem Ausschuss der SDI-Organisation war, dem Panel on Computing in Support of Battle Management, also Raketenabwehrpläne damals von Präsident Reagan, und der dann kurz danach wieder zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, das System müsste Raketen erkennen, ohne Wissen über ihre genauen Eigenschaften zu haben. Es sei ein verteiltes System und dann als solches unzuverlässig und die Echtzeitanforderungen seien nicht einzuhalten. Das ist also ein Computerguru gewesen in Kanada, ne? Also einer der Großen der Artificial Intelligence und Software Engineering und so weiter. Dem hat das FIF übrigens 2001 in Bremen seinen Preis überreicht. Die nächste Frage, die man bei kritischer Begleitung angucken sollte, ist das mit ferngesteuerten Waffen. Wie ist das? Gibt es eine sichere Datenverbindung? Sind die verfügbaren Informationen ausreichend, um zu entscheiden, wenn man nur einen Videoschirm hat? Oder reicht das prinzipiell nicht, um zu entscheiden, ist das jetzt ein Bauer oder ist das ein Terrorist oder so? Wie ist die Schnittstelle gestaltet? Sieht das wie ein Videospiel aus und ist dann nur so durch so einen Mausklick das Waffenauslösen genügend belegt mit Hemmungen vor Fehlern, wie das sonst im echten Einsatz, wenn man vor Ort wäre, als Soldat der Fall wäre. Kann man das mit den autonomen Systemen, mit dem Kriegsvölkerrecht vereinbaren? Forschungsgebiet, werden wir morgen ein bisschen was dazu hören. Welche Folgen für Stabilität und Frieden könnten sich ergeben, wenn man den Krieg immer weiter automatisiert? Kann es so etwas geben wie Begrenzung von Vorbereitungen für Cyberkrieg, für Kriegführung im Netz? Ein sehr kompliziertes Thema. Kann man, und hier ist es natürlich auch politisch ein bisschen heikel, kann man das hinkriegen, dass man die Informationstechnik, die man vielleicht für legitime UN-Einsätze zum Unterdrücken von Völkermord und so weiter brauchen würde, anders auslegt und trennt von der Informationstechnik, die für einen großen Krieg, den man vermeiden sollte, ist eine solche Trennung möglich, fachlich? Gut, ich gehe dann vielleicht weiter. Verifikation ist ein Thema. Es wird schon gearbeitet, und da ist sicherlich noch viel Arbeit nötig, an der automatischen Auswertung von Satelliten und Luftbildern, um militärische Ziele, militärische Einrichtungen, die unter einem Abrüstungsabkommen vielleicht gezählt werden müssen, zu erkennen. Ein auch ebenfalls etwas heikles Thema. Man könnte daran denken, Data Mining zu betreiben im Internet oder in grauer Literatur und so weiter, um zu gucken, ob es in bestimmten Ländern Indizien dafür gibt, dass es heimliche oder illegale Aktivitäten gibt. Also zum Beispiel, um es ganz klar zu sagen, iranische Leute, die hier mal studiert haben, Kerntechnik, ob die noch in der offenen Literatur zu finden sind. Das ist deshalb heikel, weil es natürlich genau an diese Überwachungsfrage heranreicht. Nichtsdestotrotz wäre es, wenn es öffentlich betrieben würde, möglicherweise hilfreich, und ich würde gerne sehen, dass Leute sich in der Informatik damit beschäftigen. Verantwortung für den Frieden in der Informationstechnik sehe ich auf verschiedene Weise. Ein ganz paar Leute können tatsächlich in der eigenen Forschung so etwas machen, wie ich das ein bisschen mit Physikhintergrund mache. Viele, die jetzt normal lehren oder in der Softwarefirma arbeiten oder sonst was, von denen würde ich denken, dass sie zumindest die militärische Forschung und Entwicklung im eigenen Feld nicht ignorieren sollten, sondern das irgendwie ein bisschen mitverfolgen. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen in den USA, die haben das Problem, sich zu überlegen, ob sie überhaupt Militärförderung annehmen. Die hatte einen viel höheren Stellenwert als hier. Und da möchte ich verweisen auf Benjamin Kuipers von der University of Texas, den ich vor 10 Tagen kennengelernt habe, der sogar einen Text im Internet hat, Why Don't I Take Military Funding? Würde ich empfehlen, nachzulesen und Informatik und Gesellschaft vielleicht auch mal zum Thema zu machen. Man sollte in der eigenen Fachgemeinschaft Diskussionen über diese Frage beginnen oder verstärken. Ich denke, es gehört aber auch dazu, etwas breiter zu gucken und Grundkenntnisse zu haben in Abrüstung, Abrüstungsverträgen, Verifikation und Völkerrecht. In der Lehre sollten diese Fragen einbezogen werden, zum Beispiel bei dem, was man Informatik und Gesellschaft nennt. Man könnte auch Lehreinheiten für andere entwickeln, vielleicht auch für die Schule und die Öffentlichkeit und die Medien mit Vorträgen und anderem informieren. Insbesondere auch das Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung unterstützen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.